Hörst du es?
Was denn?
Hör mal genau hin, da ist er wieder.
Hör auf zu, ja, der Kühlschrank. Back to the roots.
Ja, wir sitzen wieder im Besprechungsraum. Warum eigentlich hat dein Sportdirektor unser Podcastbüro in Anspruch genommen?
Tja, weil er auch arbeiten muss.
Der hat dann nur einen Laptop. Nee, nicht mal. Das ist ein iPad, was da vor ihm steht.
Ja.
Das ist alles.
Ja, wir haben trotzdem einen Raum. Du kannst den nicht im Besprechungsraum setzen.
Warum nicht?
Oder ins Auto oder so.
Das wäre auch ein schönes Bild. So, investigativ. Fritz Meier arbeitet bei den Roosters im Auto. Keine Räumlichkeit.
Wir sparen uns das, genau.
Ja.
Naja, aber so schlimm ist nicht.
Aber eingerichtet ist der echt nicht.
Nee, das interessiert ihn offensichtlich nicht. Nee, ist kein schöner Raum. Sieht eher ein bisschen aus wie eine Gefängniszelle, muss
oder?
Man sagen. Ja, ja.
So. Also da hätte ich jetzt auch mal gedacht, irgendwie so ein Foto oder alte Zeiten oder
ich
so.
Ich glaube, dafür war schlicht und einfach noch nicht die Zeit. Weil entscheidend ist das, was auf dem iPad und auf seinem Telefon passiert, glaube ich.
Ich glaube, da passiert eine Menge, oder?
Ja, im Moment. Da ist einiges los, ja.
Ja. Man spürt auch so irgendwie eine Idee. Wie war es denn jetzt mit dem Trainer?
Weit meiner Kenntnis nach. Er wollte mir aber keine Namen nennen.
Ich versuche das auch schon die ganze Zeit. Der ist da aber, glaube ich, ne?
Er sagt nein, aber ich habe dann gesagt, kannst du mir den Namen ja auch sagen? Nö. Also es gibt noch keine Unterschrift, aber es ist wohl absehbar.
Ja, dann ist das so. Aber reden wir erst noch über Playoffs oder verraten wir es Ihnen jetzt schon?
Nein, 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 wir reden erst noch über Playoffs.
Okay, also nur um mal so ein kleines Teasing zu machen. Ihr erfahrt heute vor allen anderen was. Wenn ihr Frühaufsteher seid,
dann stimmt.
Dann erfahrt ihr ganz früh so. Was.
Es ist immer interessant, dann zu gucken, wann die Leute hier so ihre Arbeit aufnehmen. Ja, ja, ja. Wenn das
genau, du musst einfach nur gucken, wann irgendwo irgendwie das erste Posting auftaucht, dann ist einer früh aufgestanden. Ja, Playoffs.
Ja, ich war am Montag in Köln tatsächlich.
Ja, und ich weiß, wem du die Daumen gedrückt hast.
Also erstmal.
Ja, du wolltest sehen, wie die Kölner Haie einziehen mit der Party und so weiter, ob das jetzt in Köln gelegen hat, aber die Party hättest du genommen.
Nein, nein. Ja, das auf jeden Fall.
Ja,
und ich bin, muss man ja sagen, großer Fan von den Partys, die Herr Hudacek dann nachher auch manchmal schmeißt, wenn er ein gutes Spiel oder ein Shutout oder so hatte. Durfte ich auch schon einmal dabei sein in Köln bei seinem ersten Spiel gegen Straubing. Das ist dann schon immer witzig. Aber
ich bin froh, dass Bremerhaven es soweit geschafft hat, weil ich arbeite morgen Abend in Köln.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es hat
das
alles ein Für und Wider.
Genau,
und
das hatte schon jetzt eine
auch,
Hilfe.
Man muss auch sagen, 0-3 hinten, 0-2 hinten nach dem ersten Drittel. Gab, glaube ich, nicht viele, die gedacht hätten, ach, Bremerhaven kommt nochmal wieder, aber die kriegst du halt nicht klein. Ne?
Ich habe es noch nicht auf Papier stehen, aber es gab noch nie einen, der 0-3 gedreht hat.
Das glaube ich auch, ja.
Das wäre eine krasse Nummer.
Ja, kann auch sein, dass Köln das jetzt
zu Hause macht, zieht.
Ja, und so. Wir haben uns jetzt hier umsonst im Mund fusselig geredet und die haben mich einfach nur um meine Party gebracht.
Auf jeden Fall ist es eine völlig andere Serie, als alle erwartet haben. Und insgesamt ja
die Serie.
Nein,
nicht alle.
Wer hat das gesagt?
Ich habe gesagt, Köln macht das. Da bleibe ich auch bei.
Naja, du hast aber auch gedacht, hast du auch gedacht, so schnell?
Nee, das nicht. Aber okay. Das ist ja nicht.
Nein, nein, jetzt nicht mehr. Ich wollte schon sagen.
Ja, aber weiß ich ja nicht, wie das alles läuft.
Aber letztes Jahr war es ja irgendwie eine Sweeperei, ne? Da hat es ja nicht lange gebraucht. Da war sogar Finale 4-1 durch, ne? Dieses Jahr ist schon ein bisschen mehr Spannung in der Bude.
Das lag, glaube ich, aber auch daran, dass mit Bremerhaven und dann natürlich allen voran Berlin zwei richtig gut geölte Maschinen da unterwegs waren. Das ist jetzt ein bisschen ausgeglichener, glaube ich. Ingolstadt hat ordentlich Probleme mit Nürnberg, die das einfach, wo du dann siehst, okay, da geht es auch viel um Mentalität, Selbstbewusstsein. Wie machen wir? Haben, glaube ich, jetzt in allen Spielen geführt zwischenzeitlich, in Führung gegangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist schon echt aller Ehren wert.
Muss man sagen. Also macht auch Spaß zuzugucken, ehrlicherweise. Also wie die Jungs spielen.
Ja.
Also das zeigt zumindest, dass du vom Abstiegskandidaten zum Viertelfinalmonster werden könntest.
Ja, wobei ich auch da glaube, dass Ingolstadt da jetzt den Deckel drauf macht. Aber wir werden sehen.
Auf jeden Fall so dominant, wie sie teilweise in der Saison waren. Sind sie jetzt in den Spielen?
Nicht,
tatsächlich nicht. Also das ist das Geile an den Playoffs. Ne?
Muss man sagen. Also die sind da ja schon auch einfach durchmarschiert und geglitten eher teilweise. Das war ja wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und jetzt kommt halt jemand, der dich dann auch wirklich mal mehrfach und unangenehm piekst.
Ja, Berlin müssen wir jetzt nicht drüber reden in dieser Saison, oder? Das hat uns nicht überrascht.
Nee, auch das. Ich meine, dann läuft da, glaube ich, jetzt gegen Straubing lief da eine dritte Reihe mit Nöbels, Bergmann, Boitschak rum. Das ist natürlich schon eine ordentliche Qualität.
Das kriegen sie
dann
auch
aufs Eis. Hörte man ja, dass sie Herrn Samanski verpflichtet haben, der jetzt wahrscheinlich in die NHL geht, nach Edmonton. Also schlechter werden die auch nicht
Rechte,
mehr.
Die deutschen Rechte haben sie wohl, genau. Mhm. Aber der wird in Edmonton hochgehandelt. Und ich glaube auch, dass er das tatsächlich, also es wird spannend sein, ob er es gleich im ersten Anlauf schafft. Aber
der wird zumindest eine faire, realistische Chance kriegen, glaube ich. Ob er sie dann nutzt, wird man sehen. Das gehört dann sicherlich auch mal ein bisschen Glück dazu. Aber die Qualitäten hat er alle mal.
Mega talentiert, ja. Ja, ja, und dann noch München, ne? Gegen Mannheim.
Ja,
da hau drauf und schlag zu.
Also von der Intensität her, ich habe jetzt erst Berlin gegen Straubing, wo du gedacht hast, okay, Berlin gar nicht mal mit 100% gespielt, um ehrlich zu sein, hatte man so das Gefühl. Straubing biss sich dann so ein bisschen die Zähne aus und dann schossen sie ja sogar noch ein und dann einmal kurz gezuckt, dann stand es wieder 3-1, dann hatte sich das auch wieder. Ja gut, wenn du danach zu Mannheim gegen München rübergeschaltet hast, also die geben sich's richtig in jedem Zweikampf. Also positiv fällt mir da übrigens der Kollege Proska auf, der wirklich jeden Check zu Ende fährt. Das ist offensichtlich seine Aufgabe und Maßgabe da.
Er spielt auch lange, spielt auch wirklich lange in den Spielen, also kriegt Vertrauen.
Verdient.
Da bin ich auch mal gespannt, wer am Ende die Serie gewinnt.
Das kannst du wirklich nicht sagen. Jetzt klar, Mannheim hat einen Vorteil. Würde mich jetzt aber nicht wundern, wenn das in Spiel 7 geht.
Schiedsrichter?
Wer Schiedsrichter?
Fühlst du ein Schiedsrichterthema in diesen Playoffs?
Also fühle ich jetzt wirklich nicht. Höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, aber.
Also in der Serie Bremerhaven-Köln jetzt doch angesprochen von den Kollegen. Was so Härte anbelangt, ist überhaupt nichts drin und trotzdem viele Strafen. Ganz interessant. Ich bin gespannt. Ich habe gestern Abend geschaut und also da waren so ein paar Sachen drin. Also ich sage ja immer grundsätzlich, mir ist es scheißegal, wie es ist, ob leicht, ob schwer. Es muss eine Linie geben. Ja. Die Frage stellt sich aber so in den Playoffs manchmal, ist eine ganz leichte Linie wirklich ein guter Weg? Aber wenn du das noch gar nicht so wahrgenommen
ist mir tatsächlich aufgefallen, also jetzt über die...
Deshalb habe ich auch gefragt,
also über die so fünf, wahrnimmst. Über die, nee, tatsächlich gar nicht, dass es ein Schiedsrichter-Thema ist, weil ich jetzt nur dieses eine Spiel wirklich, ich glaube, A, musst du es ganz, ganz wichtig vor Ort sehen und erleben können, um es zu bewerten können, wie die Atmosphäre und alles drum und dran ist. Am Fernseher ist das immer ein bisschen was anderes. Das, was ich vor Ort jetzt gesehen habe, über die 5-Minuten-Strafe am Anfang brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Alles, was danach ist, ist dann schon aber auch Teil von einer Linie gewesen. Ob man das jetzt pfeifen muss, sicherlich sind dann auch mal Fehlentscheidungen dazwischen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwo die Spielkontrolle entglitten ist. Und das ist, glaube ich, immer das A und O. Das erleben wir hier auch viel bei unseren Heimspielen, wenn die Leute sich dann, teilweise muss man auch sagen, nicht immer ganz so zurecht, aber ne, im Fernsehen sieht man es ja auch nochmal anders. Aber gut, wenn das dann hochkocht und die Jungs sich davon anstecken lassen, das sind dann halt immer die Momente, in denen wird es dann gefährlich. Und ich glaube, auf den Punkt an dem Punkt war die Serie jetzt München-Mannheim schon mehrfach an der einen oder anderen Stelle, aber da können die Schiris ja nur bedingt was für.
Ja, interessant. Also wie gesagt, war jetzt auch von mir keine echte Einschätzung, sondern nur so, ist das bei dir aufgeplöppt oder ist es nicht?
Hör ich zum ersten Mal.
Ja.
Jetzt haben wir erst mal, so macht man ein Thema auf. Ne?
Genau.
Jetzt achten die Leute drauf.
Ja, naja gut. Morgen Spiel 6, dann gucken wir mal, was geht. Ob was zu Ende geht oder nicht.
Und du schimpfst am Mikro über unsere Schiris.
Nö. Ich schimpf nur, wenn sie keine Linie haben. Das ist das Einzige.
Ich glaube, dass Köln sich das jetzt nicht mehr nehmen lässt. Es ist eine Drucksituation, aber die haben ja immer noch einen gewissen Vorteil.
Ich bin wirklich brutal gespannt. Also wenn ich es jemandem zutraue, so ein Ding wirklich hinzukriegen, dann ist es Bremerhaven.
Ja, an sich schon. Und Spiel
7. Da wird brutal viel drauf ankommen, wie du morgen reinkommst und so weiter. Also Ist auch egal, lass uns spekulieren. Der Felle ist an meiner Seite, der hat alles erlebt.
Ja, das ist gut. Das ist das Gute daran.
Da kannst du machen, was du willst, der weiß alles. Der hat auf jede Frage...
Dann seid ihr ja schon zu zweit da am Mikro.
Das ist ja, natürlich auch krass. Das ist schon so. Ist auch besser so.
Ja.
Wenigstens eine Ahnung haben
muss,
von dem, was er da redet. Das ist schon gut, wenn der Felle da ist. Ja, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
Ja.
Möchtest du uns etwas
was
sagen?
Was hast du gesagt? Der Podcast geht wann online?
6 Uhr, wie immer.
6 Uhr, das heißt frühestens um, sagen wir mal 6:11 Uhr oder so, haben die Leute jetzt die Möglichkeit, exklusiv nur Vorab-Info aufzuschnappen hier. Also jeder, der hat sich dann, glaube ich, aber auch verdient. Also nach Veröffentlichung, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt auch gar nicht, wir haben gesagt, okay, es kommt einen Tag später, aber wir haben ja jetzt, was übrigens auch gar nicht an der Geschichte hier liegt, sondern schlicht und einfach, dass wir heute die Möglichkeit hatten, mit Julian Napravnik dann auch vor Ort zu sprechen. Den konnten wir leider keinen Tag früher einfliegen lassen. Macht aber, glaube ich, durchaus Sinn. Aber weiß ja keiner, dass das jetzt direkt um 6 Uhr kommt. Deshalb Hut ab für alle, die sich jetzt einen Wecker gestellt haben.
Das ist so obligatorisch, dass wir immer 6 Uhr machen.
Ja,
das ist gut, obligatorisch.
Wir haben alles schon gemacht. Also jetzt, deshalb, ich möchte aber die Leute auf dem Weg zur Arbeit und so, es wäre der ein oder andere.
Du willst sie eigentlich noch auf 6:12 Uhr bringen, ne?
Genau. Je später, desto besser, desto weniger Ärger kriege ich von den Journalistenkollegen, dass es ja vorher schon war. Aber ich glaube, es bietet sich an und macht auch immer Sinn, unsere treue Hörerschar zu belohnen.
Genau, sagt Felix am Veröffentlichungsfreitag.
Ja, genau. Das freut dich am meisten,
das
natürlich.
Das ist eine schöne alte Tradition, die du wieder aufleben lässt.
Das Problem ist nur, du sagst ja immer, wenn es diesen Veröffentlichungsfreitag gibt, gibt es ja am Wochenende genug Raum, um die Dinge
vor allen Dingen,
zu besprechen.
Du musst immer bedenken, auch also zeitungstechnisch ist der Samstag der Tag immer noch mit der höchsten Auflage. Deshalb, wenn man es freitags rausschickt, hat man samstags die Chance, dass die meisten Menschen es lesen. Und auch wir beim Radio zum Beispiel haben etwas mehr Raum für Sport. Das ist auch eine großartige Hilfe. Und ja gut, die Welt ist sowieso online eine ganz andere. Aber Veröffentlichungsfreitag
ist
ein schönes Thema.
Wenn am Veröffentlichungsfreitag eine Veröffentlichung über eine Personalie geschieht, die dir so gar keinen inhaltlichen Anlass, also von mit dem, was er dir so gibt, bietet, das zu füllen, was machst du denn dann? Weil der Ton, den ich jetzt von ihm gekriegt habe zu dem ganzen Thema, den könnten wir...
Oh, das ist schon ein kleiner Anteaser, Freunde. Also welcher Spieler, der bei den Roosters schon mal vielleicht im Dunstkreis aufgetaucht ist, ist nicht der größte
Redner. Da ist er eigentlich schon dabei.
Du musst ihn locken. Also er war auch schon im Podcast.
Ja, genau. Ja gut, so viele bleiben da ja tatsächlich gar nicht mehr offen und ich glaube, jetzt sind wir nämlich schon bei 6.13 Uhr, die Katze dann auch aus dem Sack lassen, dass wir ja nächstes Jahr mit der gleichen Torhüter-Konstellation, sage ich ja immer, ist ja nicht nur das Duo aus Andi und eben jetzt Henrik Hane, der seinen Vertrag hier verlängert hat, sondern
das
auch
ist
noch
die
Finn Becker,
News.
Genau, das ist die eigentliche News, richtig.
Nur eben kurz nochmal gesagt.
Auch noch Finn Becker dabei, die man, glaube ich, dann einfach, wenn man über die Torhüter-Position nennen muss, sprich's dann alle drei nennen muss. Aber klar, das Duo zwischen den Pfosten wird im nächsten Jahr hoffentlich möglichst häufig Andi Hänicke und Henrik Hane heißen.
Genauso. Sagst du uns noch, was dir der Franz gesagt hat dazu? Warum das so ist?
Warum das so ist, glaube ich, dass wir alle bemerkt haben und er auch, und was natürlich zeigt, dass er Ahnung von dem hat, was er da tut.
Sagst du.
Ja, dass Hendrik eine gute Entwicklung jetzt hingelegt hat, nachdem, das ist auch kein Geheimnis, die erste Saisonhälfte für ihn persönlich und auch insgesamt sicherlich eher schwierig
war.
Der war da, ja.
Ja, aber
der saß dann meistens auf der Bank.
Henrik, ich wollte nicht gegen dich, ne? Nee, das war's.
Aber dann ist, glaube ich, schon relativ deutlich geworden, dass er auf dem Niveau in der Lage ist, Top-Leistungen zu bringen. Insgesamt, ich meine, es waren jetzt nicht so viele Spiele, aber die 8-beste Fangquote der abgelaufenen Saison ist sicherlich auch nicht verkehrt.
Ich sag dir einen Punkt.
91%.
Ich habe ihn oft gesehen in Düsseldorf und was er nicht, also das ist nur ein Gefühl, ja, also Bauch. Da kannst du sagen, der hat Vollmeise und viele würden sagen, das stimmt sowieso. Aber ich finde, er hat Gewinn gelernt.
Ja, also spätestens mit dem Ding in Köln, mit seinem ersten Shutout. Und das sind genau so die Sachen, das sind genau die Schritte, die du von ihm erwartet hast, auch bei der Verpflichtung letztes Jahr, die mit etwas anderen Konstellationen, anderen Gesamtsituationen vielleicht schon früher hätten kommen können. Aber das ist ein Prozess, der jetzt eindeutig angelaufen ist, wo man sagt, gut, dann lass uns den Weg doch zusammen weitergehen. War auch sein Wunsch und tatsächlich war das jetzt, glaube ich, nicht das komplizierteste Gespräch, was Franz in den letzten Wochen geführt hat.
Und ihr habt es zuerst gehört, dass Henrik Hahne
genau
seinen Vertrag am Säulersee verlängert hat. So, weil jetzt ihr A, früh aufgestanden seid und euch B, für die richtige Informationsquelle.
Und jetzt mal alle rechts ranfahren und sämtliche Kanäle bespielen, damit ich mir dann nachher wieder anhören muss, wieso läuft das wieder zuerst überall anders. Ist ja auch jetzt.
Naja, es ist jetzt auch Zufall. Also wir wollten unbedingt am Veröffentlichungsfreitag, wenn schon was veröffentlicht wird, nicht darüber sprechen, das was veröffentlicht wird. Habt ihr das verstanden? Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ihr wisst aber, wo ihr zu Hause seid.
Nicht
die besten Informationen.
Ja, immer.
Immer gibt es
knallhart auf den Punkt.
Iserlohn, dem HDMK Roosters Hockey Podcast. Der beginnt trotz dieser interessanten Informationen, die ihr bekommen habt, genau.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz. Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn. Den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ich will nur sicher gehen. Hast du ihm gesagt, wie unser Podcast heißt?
Nee, ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Oder weißt du es? Nee.
Also, du wolltest doch immer schon mal, also ich bin relativ sicher, dass du immer schon mal in dem weltbekannten, berühmten, gefürchteten, investigativen Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn Anteil haben wolltest.
Das war jetzt eine ehrliche Reaktion.
Ich hab gelacht.
Zwei hochgezogene Augenbrauen und Lachen.
Ja, du weißt schon, wo du gelandet bist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Auf dem Dorf.
Auf dem Dorf, ja.
Es ist gelogen, dass Menschen von uns behaupten, wir würden morgens hier in die Gummistiefelstadt in die Hauspuschen steigen. Das stimmt nicht. Aber viele andere Dinge, die man so über uns Sauerländer sagt, gibt schon. Aber du bist ja gar keiner, Felix. Du bist ja schon wieder irgendwie
ja, aber ich glaube,
so ein Ausreißer.
Wenn man hier lange genug dabei ist, kommt man nicht umhin, die ein oder andere Gewohnheit auch mit anzunehmen. Das ist wohl so.
Ja, das stimmt. Julian Japavnik ist in Bad Nauheim geboren.
Richtig.
Wir freuen uns erstmal, dass du da bist.
Danke.
Also nicht nur im Podcast, sondern auch insgesamt.
Ja.
Was zeichnet so den typischen Nauheimer aus? Also ich war früher im Colonel Light Stadion, also zu Zeiten, als die noch gegen den IEC gespielt haben. Das war arschkalt, wirklich ein Rattenloch. Aber den Menschen habe ich nicht besonders gut kennengelernt, der Eishockey da geguckt hat. Wie ist der Nauheimer so?
Ja, gute Frage. Den genauen Bad Nauheimer kann ich dir auch nicht so direkt sagen, aber ich glaube mal, dass ähnlich gelebt wird wie hier in Iserlohn. Ich glaube, es ist eine kleinere Stadt, dass da viel Eishockey an den Tag bringt. Viele Leute gehen zum Eishockey schon seit 20, 30 Jahren. Meine Mutter, meine Großeltern auch schon, seit die klein sind, gehen die da zum Eishockey. Und ja, fiebern da mit.
Also das war dann auch der Grund, warum du zu diesem komischen Sport gekommen bist und nicht Fußball gewählt hast oder irgendwas
anderes? Nee, also ich habe eigentlich alles gespielt früher. Ein bisschen Fußball, Inlinehockey, Eishockey, alles mögliche. Aber mein Papa hat uns damals oder mein Bruder zum Eishockey gebracht, weil er im Kindergarten so einen Flyer gesehen hat. Hier kostenlos Eislaufen, ja. Bla bla bla.
Kostenlos und, war das Stichwort. Ja,
wahrscheinlich. Und dann hat er ihn da hingebracht. Dem hat es dann gefallen, hat dann auch angefangen zu spielen und der kleine Bruder war dann halt immer dabei, hat zugeguckt und hat dann halt auch irgendwann das Interesse gesehen.
Wer ist besser?
Er spielt leider nicht mehr.
Okay. ihn hat das nicht so fasziniert, dass das für sein Leben auch eine Rolle gespielt hätte?
Ich glaube, ich würde ihn jetzt gerne nochmal fragen, wie er so dazu steht, aber ich glaube, sein größtes Problem damals war, dass er nicht von zu Hause weg wollte. Er hatte hier seinen Umkreis, der wollte, ich glaube, nicht unbedingt weg von Familie, und ich glaube, das hat da im Endeffekt eine große Rolle gespielt, warum er nicht mehr spielt.
Ist auch eine zentrale Entscheidung, wenn man so auf deine Jahre schaut und was du alles schon erlebt hast.
Ich
kann dich
jetzt nicht unbedingt sagen, dass er nicht weg von zu Hause wollte.
Nee, ich war, glaube ich, immer Eishockey Nummer 1 und mir war es egal, wohin ich dafür muss. Als kleines Kind war auch immer das Ziel Amerika, was dann im Endeffekt auch geklappt hat. Aber ja, ich glaube, ich war immer, fürs Eishockey hätte ich alles gemacht.
Was gerade in Anbetracht natürlich auch, und da sieht man es mal wieder, zwei Brüder, völlig unterschiedliche Gene im Hinblick auf das, was so zu Hause ausmacht. Wenn du jetzt mal so zurückschaust, nach all den Jahren, vor allen Dingen ja auch in den USA, über die wir gleich sicherlich nochmal im Detail sprechen, hat dir irgendwann mal was gefehlt? Zu Hause?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit 15 bin ich ausgezogen, komplett von zu Hause, bin nach Mannheim gezogen, hab ja dann da gespielt, und da ist mir dann auch aufgefallen, dass, ja, natürlich vermisst man zu Hause. Da musste meine Mutter auch öfters, ich glaube mittwochs war es immer, ist sie immer mittwochs gekommen, sind wir was essen gegangen. So diese Nähe, die hat mir schon gefehlt. Auch das familiäre Umfeld zu Hause, sich ja zu Hause wohlfühlen, ja, und ja, das so. Das war alles Teile, die man direkt vermisst.
Und das ist tatsächlich dann ja auch für so einen jungen Mann nicht einfach, würde ich schätzen, so diese Werte dann auch zu leben, weißt du? Also ja. Meine Eltern hatten das große Glück, ich bin erst mit 7 in die Schule gekommen, bis ich das Abi hatte, war ich 20. Da habe ich dann viel von dem auch mitnehmen können. Du, was lachst du eigentlich?
Ich weiß nicht, ob das großes Glück ist, wenn die so langweilig.
Wieso? Ich konnte hinterher ich konnte kochen.
Du hattest das große Glück wahrscheinlich, dass du so lange da bleiben durftest.
Ja, also mein Vater hat schon oft Sprüche gemacht, also dass das schon teuer ist, aber...
Hört dich nicht interessiert.
Naja, nein, aber wir erleben das ja auch bei vielen Eishockeyspielern, auch aus Nordamerika, da ist ja die Geschichte ganz anders. Egal welchen Weg du gehst, bist du ja relativ früh dann mal von zu Hause weg.
Ja.
Und lustigerweise kommt man immer wieder an die Diskussion, was fehlt dir da halt als Wertemaßstab? Also ich meine, Felix hat auch viele Jahre zu Hause gelebt und Mama und Papa kümmern sich bis heute, das kann ich sagen, weil Mutter macht uns immer für den Jahresabschluss-Podcast, den wir immer zelebrieren hier, macht sie immer Kekse. Also er hat eine echt gute Familie, okay. Das muss man sagen. Damit nochmal wieder, haben wir lange nicht getan. Schöne Grüße an Frau Dötsch.
Die fragte mich auch gestern, wieso kommt der Podcast 10 Tage später? Ich sage, ja, weil Julian halt erst...
ganz verlässliche Hörerin.
Weil Julian halt erst am Donnerstag da ist und wir das dementsprechend erst machen können. Sag dem mal bitte, also wir brauchen einen Spitznamen für den, ich kann den Nachnamen nicht so gut aussprechen, sagte sie dann. Also
Naprawnik war herausfordernd.
Ja, also vom Geschriebenen ins, es sieht erstmal wild aus.
Ja. Okay, dann bevor wir über Werte reden, reden wir kurz über Spitznamen.
Spitznamen Nappi.
Nappi, ja, das kriegen wir hin. Ja,
das glaube ich, ist ganz easy.
Das schaffen wir sogar hier. aber Stichwort Werte nochmal. Wie funktioniert eigentlich, würde mich wirklich interessieren, kann ich überhaupt nicht beantworten, wenn man 15 ausgeht, da wird man ja gerade zu einem Erwachsenen. Mhm. Wer transferiert eigentlich, wenn man dann alleine unterwegs ist, die Werte, die es so braucht, um nicht nur ein Mensch, sondern auch ein vernünftiger Typ zu werden?
Ja, also ich muss sagen, ich war mit 15, bin ich dann in die Gastfamilie in Mannheim gezogen, und ich glaube, der mich da hatte, es war auch ein Lehrer an der Schule, wo ich war, und ich glaube, der hat uns auch so ein bisschen erzogen, quasi diese Werte, die man zum Beispiel braucht, Wäsche waschen, wie man gescheit kocht, so was man isst und alles, das hat er uns ein bisschen nahegelegt. Also er hat dann auch gesagt, ich wasche euch nicht die Wäsche, sondern das macht ihr schön selber. Mhm. Und ja, diese ganzen Sachen, die man eigentlich von zu Hause aus kennt oder die einfach immer da gemacht wurden, die Werte hat er uns quasi auch beigebracht, sozusagen.
Wer hat dir deine Werte mit auf den Weg gegeben? Du, die Frage, kannst du, also waschen kannst du, das weiß ich. Kannst du dich auch ernähren?
sehr gut sogar, ja. Ich weiß, ja,
okay,
ich weiß,
du weißt,
auch,
wo der Dönermann und die Pizzeria
auch,
ist.
Ich weiß auch, wenn ich Scheiße zu mir nehme und tue das zu häufig, aber grundsätzlich, ja, ist es, glaube ich, aber auch nicht unwichtig, dass man dann irgendwann auch einen gewissen eigenen Ehrgeiz entwickelt, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und eben nicht immer nur, keine Ahnung, wie du sagst, sich mit Scheiß auseinanderzusetzen.
Wann war für dich klar, dass Eishockey dein Leben bestimmen sollte?
Puh, schon relativ früh. Also sehr, sehr früh. Ich würde mal sagen mit 10, 11, 12, glaube ich. Wo ich immer gedacht habe, ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde. Ich habe immer gedacht, dass ich gewisses Talent habe. Und ja, dass ich es im Eishockey schaffen könnte.
Hat irgendwie funktioniert, oder?
Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen. Das ist mal definitiv. Beteiligst du dich irgendwann mal an dieser Fragerunde oder muss ich weitermachen? Ich gucke immer rüber und denke, irgendwann stellt er auch mal eine Frage. Du darfst dich nicht daran gewöhnen, dass wir es so machen wie in den letzten Wochen, wo es immer kritisch war und du dich rausgehalten hast. Jetzt ist wieder die neue Saison quasi vor der Tür.
Ja.
Und jetzt dürfen wir wieder...
Ja gut, den Teil hätten wir uns so einfach sparen können. Jetzt sagen können, stell du doch mal eine Frage.
Aber gut. Okay, Entschuldigung. Stell du doch einfach mal
eine Frage. Ich weiß keine mehr. Guck mal, du das
ist heute wieder so ein Donnerstag. Nee,
tatsächlich, wenn du jetzt sagst, also für mich ist, oder wann war klar, dass Eishockey dein Leben bestimmt, wann war klar, dass das auch zum Profi reichen könnte?
Ich glaube, das erste Mal, wo, oder sagen wir nach der DNL, wo ich angefangen habe mit Amerika zu liebäugeln oder zu hören, auch, ich meine, in Mannheim hatten wir damals öfters Turniere auch in den USA und Kanada. Dort kamen dann halt auch immer die Scouts für irgendwelche Nachwuchsligen, Juniorenligen. Ich kannte mich damals auch noch nicht so wirklich aus, aber das so zu sehen, dass da Interesse von den Amerikanern und den Kanadiern kam, ich glaube, das war nochmal so ein Zeichen, wo man gedacht hat, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. So für einen Eishockeyspieler ist immer das Traum, mal irgendwie in Amerika oder Kanada zu spielen. Und ich glaube, dadurch, durch dieses große Interesse und dann auch, dass ich in der Juniorenliga gedraftet wurde, ab da hat man dann gemerkt, so okay, das ist schon alles legit sozusagen und dass es dann zum Profi reichen kann.
Das ist ja ein interessanter Weg, den du dann gemacht hast. Also Topspieler DNL, du hast gesagt, schon die Turniere und dann eben Des Moines, Iowa. Und jeder denkt sich, wo ist das? Hast du es gegoogelt, Felix? Ist die Frage.
Also Iowa hätte ich schon mal nicht. Nein, ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe einzig und allein darauf geachtet, dass ich es korrekt schreibe. Das ist nämlich auch so eine Sache. Und ich war froh, dass ich es nicht aussprechen muss. Iowa, ich bin ganz unfassbar schlecht, aber ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht der Nabel der Welt.
Wenn ist mittlerer Westen, nee. Ne? Ist halt mittlerer Westen, viel Prärie und sonst nicht viel drumherum.
Ja. Nee, man sagt immer, es war das Land von wie heißt Maisfeldern und Kühen. Also
ja.
Sehr viel davon.
Also jeder, der Yellowstone gesehen hat, wird ungefähr so eine kleine Vorstellung haben, was da ist. Nichts.
Das gibt's hier auch. Also hier gibt's sogar mehr als ganze, nichts. Hier gibt's aber, Mais und Kühe.
Aber nicht ganz so viel Landbesitz, würde ich sagen, an der einen oder anderen Stelle. Und vor allen Dingen nicht ganz so viel Land. Also das hilft auch.
Aber die Dimensionen sind schon ganz andere.
Das ist krass, ja. Man denkt, es ist nur... Ja, wenn man sich auf die Karte sich anschaut, wie kurz Städte oder Staaten auseinander sind und was man dann wirklich fahren muss, also das wild. Ich habe immer, zum Ende hin war ich an der Ostküste in Hershey bei Washington ungefähr da in der Nähe und bin dann nach Minnesota gefahren. Da bin ich 16 Stunden gefahren und auf der Karte sieht es halt so aus und dann fährst du da durch jeglichen Bundesstaat und durch nichts und wieder nichts, einfach nur geradeaus.
Nein, das sind unfassbare Dimensionen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal drüben war und dachte, ja, wir hatten Karten für ein NHL-Spiel in Anaheim und waren in San Jose, da hatten wir ein Hotel, Kuppel und ich, und haben gesagt, ja, ist kein Problem. Und irgendwann wurde uns dann bewusst, nachdem wir so ein, zwei Tage da verbracht haben, wir müssten doch mal ein bisschen genauer gucken. Und da gab es noch kein Google Maps oder so. Das war 1998. Werde ich nie vergessen. Und dann musste alles mit Papierkarten noch, ne? Nichts mit hilfreich. Und wir haben dann tatsächlich irgendwie 11 Stunden von San Jose nach Anaheim gebraucht. Wir sind gerade rechts, wir wollten vorher einchecken im Hotel da und so weiter. Das kannst du komplett vergessen. Wir sind 11 Stunden gefahren, wo du jetzt gesagt hättest, also klar, uns war auch bewusst, dass wir da über Meilenangaben reden, aber trotzdem, du kannst ja nicht schnell genug fahren, einfach. Nee, und dann haben wir ja überhaupt nicht eingeplant, Los Angeles und so könnte groß sein. Also so mit Stau und so, das ist ja nichts für den jungen Deutschen,
das gibt's ja nicht. Bei dem Aufwand, das Schöne, dass es Eishockey ist, wäre das ein Fußballspiel, was ihr besucht hättet, wäre das safe 0-0 ausgegangen. Das kann ja beim, Eishockey nicht passieren. Das
stimmt. Nein, da hast du vollkommen recht. Lass uns über Des Moines, Iowa ein bisschen reden. Also die hatten dich gedraftet, du durftest spielen. Was ist das für ein Niveau in der US Hockey League?
Ich würde mal sagen, es ist eine viel stärkere DNL. Ich meine, es ist, sag ich mal, gleiche Alter ungefähr. Mhm. Aber ja, wie man es so kennt in den USA, Kanada, da sind die Eishockey-Verrückten, die es wirklich drauf haben. Und das hat man gemerkt. Also das Spiel war schneller, härter, alles bisschen erfahrener auch. Und ja, so im Großen und Ganzen war das einfach eine Spur krasser wie eine DNL zum Beispiel.
Und jetzt muss man ja nochmal sagen, dass du bei einem Verein mit wie die Adler Mannheim gespielt hast, wo eine gewisse Professionalität schon da war mit Gasteltern und so weiter und so weiter. Die hast du da auch gehabt. Aber war die Professionalität in der Struktur der gesamten Liga und auch des Vereins, war das nochmal mehr? Weil wir kennen es eigentlich nur, Yannick Proske hat das hier auch mal im Podcast erzählt, aus den kanadischen Juniorenligen, und da sagt er, das ist schon nochmal ein Meilenstein.
Okay. Ja, ich meine, in Des Moines war das jetzt nicht so krass, da muss ich sagen, da war Mannheim schon ein bisschen professioneller. Mhm. Des Moines auch ein kleiner Verein, es war auch ein Traditionverein, ältere Halle. Da war jetzt auch nicht so viel drumrum um den Verein. Also wir sind dann da halt Eishockey spielen gegangen und ja, das war's dann quasi.
Aber immer bumsvoll wahrscheinlich, oder?
Das auch, ja. Das war auch eine kleine, sehr kleine Halle. Das war, hat auch jeder gehasst, da zu spielen. Aber für uns war es geil, weil
ich erkenne ein paar Parallelen.
Ja, genau.
ja, tiest genau. Sie an, oder?
Und ja, es war auch ein kleiner Hexenkessel da drin, hat Bock gemacht. Aber,
und wahrscheinlich sonst nur Highschool-Football im Dorf, oder?
In dem, ja, Highschool.
Dorf, ich glaube, da werden auch wieder irgendwie 100.
Highschool. Ein College war 45 Minuten entfernt. Ja. Ames heißt es, Iowa State University.
Ja.
Die sind auch relativ groß im Football. Aber da waren wir auch leider nicht so oft. Ja.
Und dann Entschuldigung. Nicht Iowa State mit diesem ultra krassen Einlaufsong oder so, wo die einmal komplett frei drehen? Oder war das beim, also irgendwas verbinde ich mit Iowa State und so eine ganz ikonische.
Könnte es mal googeln.
Oder ein Footballschein mit 100.000 drin oder sonst irgendwas. Das irgendwas war da. Aber haben auf jeden Fall genug Platz dafür, ne?
Ja, also ich weiß, dass es gibt zwei in Iowa. Iowa State University heißt eins und einmal University of Iowa.
Okay.
Und ja, ich glaube, eins ist krass, was du eben beschrieben hast. Das andere ist so ein bisschen in der Mitte auch so unterwegs.
Der kleine hässliche Bruder.
Genau, ja, genau.
Der kleine hässliche Bruder.
Aber eins davon, das stimmt, das ist ein krasses College.
Ich gucke gerade, ihr könnt euch ja vielleicht noch mal ein bisschen drüber unterhalten, dass da so ein Typ auch noch war, den wir alle ganz gut kennen.
Stimmt, du hast 2 Jahre mit Colin zusammengespielt.
Ja.
Und ihr versteht euch nach wie vor ganz gut, kann man so sagen. Einfach und allein, weil ihr beide aus Deutschland kamt oder wie?
Ja,
war das Zufall auch?
Das war sehr großer Zufall, weil ich wurde damals gedraftet und in den Juniorenligen hat man immer im Sommer auch so Tryout-Camps und da musste ich zum Beispiel nicht hin und da ist der Colin hingegangen. Damals zu diesen Tryout-Camps und ich glaube, da war noch ein Deutscher bei Timo Walter. Der war auch noch dabei und die sind im Sommer quasi zu dem Camp gegangen. Ich habe davon aber auch noch nichts gehört, dass da jetzt 2 Deutsche unterwegs sind und bla bla bla. Und dann habe ich mit Colin auch mal irgendwann später geredet, dass er sich da eigentlich nichts weiter mit gedacht hat, dass er halt da hingegangen ist, um sich zu zeigen, in den USA zu sein. Und dann ist er immer weitergekommen, jeden Cut überstanden und im Endeffekt wurde ihm dann gesagt, dass er das Team geschafft hat.
Aus Versehen.
Und dann stand er auch erstmal da und hat gesagt, ja okay, gut, jetzt spiele ich halt da. Und ja, und dann haben wir uns, ich glaube, wir haben ein paar Mal geschrieben und dann kurz vorm Abflug haben wir uns dann halt zum ersten Mal getroffen am Flughafen und ich glaube, das hat direkt eigentlich geklickt bei uns zwei. Als wir angekommen sind, haben wir noch bei einem Scout für 10 Tage gewohnt, aber irgendwie hat sich das direkt angefühlt, als würden wir uns schon von ewig lang kennen.
Also es ist schon, aber es ist auch hilfreich, oder?
Sehr. Also ich war sehr, sehr happy, dass noch ein Deutscher mit mir da hingegangen ist, weil der Schritt, Ich meine, ich bin mit 15 ausgezogen, um nach Mannheim zu gehen. Da war ich zwar nur eine Stunde entfernt von zu Hause. Mhm. Das war noch okay, aber dann den Schritt über den großen Teich zu machen und da halt ganz alleine ein Leben anzufangen quasi, ist nochmal in Des Moines, Iowa.
Fliegst du auch wahrscheinlich nicht direkt
hin. Ja, nee. Das war schon krass und dann war ich sehr, sehr happy, dass ich gehört habe, dass noch ein Deutscher mit mir darüber kommt quasi.
Okay, wie war das Nachtleben so in Des Moines, Iowa?
Kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Da waren wir noch zu jung.
Profi, Mirko.
Entschuldigung.
Aber das ist ja auch.
Da waren wir noch leider zu jung.
Vor allen Dingen kannst du ja überall hingehen, aber bringt dir ja nichts, wenn du 21 bist. Ne?
Genau, ja, das ist halt das Ding. Ich war schon 18 zu dem Zeitpunkt, aber hat dann halt auch nichts gebracht, weil alles 21 war. Aber
Autofahren durfte.
Da darf man ja ab 15 gefühlt dort.
Ja. Ja. Du solltest die Ampeln kennen, wie es funktioniert, und dann kannst du überleben. Stoppschilder vielleicht noch.
Richtig, ja.
Dann hast du es geschafft.
Aber ja. Das ist da also richtig so Klischee, weiß ich nicht, Dorf Amerika, wie man sich das so vorstellt? Oder?
Ich muss mal gucken, wie viele Einwohner die eigentlich
haben. Des Moines relativ groß, wirklich.
Ja, würde ich auch sagen, ne?
Also es war überraschend. Also da, wo die
so viele Einwohner wie Iserlohn oder so.
Das war schon ordentlich. Also es ist schon eine größere Stadt gewesen. Aber da, wo die Halle war und in dem Umkreis, da
also
war
es ist
halt
214.000 aktuell.
Ja.
Doppelt so viel.
Ist wirklich
doppelt so viel wie hier. Naja, sagen wir es mal so. So viel wie in Hemer, Menden und Iserlohn nicht ganz zusammenleben.
Unser Einzugsgebiet ist definitiv größer, das glaube ich auch.
Das Einzugsgebiet. Aber die drei Städte schaffen es nicht, Des Moines, Iowa zu überholen. Das ist mal so. Krass, echt.
Ja, da haben wir Glück gehabt, weil es gab noch andere Teams in Iowa, wo halt wirklich gar nichts war. Also gar nichts.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Rein und wieder raus. Was hat dich als Spieler besser gemacht in dieser Zeit?
Ich glaube, früh schon auch Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich glaube, das erste Jahr war ein Randtasten, sage ich mal. Auch dort drüben zu spielen, mal zu sehen, wie das alles so ist, im Spielbetrieb auch. Wie das Eishockey-Technik auch läuft, und dann lief es relativ gut im ersten Jahr. Und dann im zweiten Jahr war ich ein Assistant Captain. Und ich glaube, das hat mir dann schon mal früh gezeigt, was es heißt, so Führungsqualitäten auch zu übernehmen. Und dass man quasi ein Spieler ist, der einen Unterschied machen muss, quasi. Und ja, ich glaube, das habe ich bis zum heutigen Tag aus der Zeit da mitgenommen.
Wie sah dein Alltag aus? Also morgens aufstehen und dann passierte was?
Aufstehen, dann sind wir zur Halle gefahren. Im zweiten Jahr haben Colin und ich zusammen gewohnt auch. Dann sind wir dann immer zusammen überall hin. Aufgestanden, zur Halle, kurz was gegessen dort, trainiert. Und danach meistens sind wir ins Gym gefahren, haben noch ein Workout gemacht oder je nachdem, was an dem Tag dran stand, was wir als Workout machen mussten. Und dann Freizeit. Also ich glaube, Colin und ich haben die Mall, die es in Des Moines gab, die kennen wir in- und auswendig, weil das irgendwie ein Highlight von uns war, einfach in eine Mall zu gehen und ja, so ein bisschen die Stadt zu erkunden, sozusagen.
Eine gute Mall?
Die war echt cool, ja. Also würde ich gerne nochmal jetzt hingehen, vielleicht würde ich was anderes sagen jetzt, aber für uns war das damals, war das was Geiles. Es
war auch die Welt ein Unterschied, ne?
Richtig,
also selbst wenn man Mannheim gesehen hat, ist ja auch nicht die schlechteste Stadt, in der man so zu Hause sein kann, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass das ein Unterschied ist. Wie habt ihr das mit Schule geregelt eigentlich? War dein schulisches Leben mit 15 beendet?
Ich war fertig mit Schule, ich habe mein Fachabitur gemacht in Mannheim.
Mhm.
Und der Colin, bin ich mir nicht ganz sicher, aber er hatte auf jeden Fall Highschool-Klassen, die er zeitgleich in Des Moines gemacht hat.
Mhm.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern er damit einen Abschluss gemacht hat oder auch nicht.
Aber ich meine, es ist ja wichtig, so einen Abschluss zu haben. Also du denkst dann immer, ja, Eishockey richtet mir schon mal Leben, aber am Ende fragst du dich halt doch nochmal, ne?
Ja.
Ob du nicht doch noch was gebrauchen kannst, irgendwann für die Zeiten mal danach. Ist das auch spielt das in deinem Leben eine Rolle und bist froh, dass du das gemacht hast? Oder ist das dafür zu früh, jetzt zu sagen, okay, was passiert mal nach der Karriere?
Naja, ich war auch nie ein Schulmensch. Also ich habe auch immer gesagt, Eishockey, mir egal, was in der Schule passiert. Aber ich glaube, da kam von zu Hause immer der Druck. Mama hat immer gesagt, du brauchst was für später. Also, und muss ich jetzt sagen, hat sie vollkommen recht. Ich meine, es ist immer gut, was in der Tasche zu haben, ob du es jetzt brauchst oder nicht, aber man hat es auf jeden Fall abgeschlossen und ja, hat man in der Tasche dann.
Wann und wie oft hat's Mama nach Des Moines, Iowa geschafft?
Ich glaube, mindestens zweimal pro Jahr ist sie gekommen. Ja, also die hat sich vorgenommen, bis danach war ich ja auch noch im College, und da hat sie sich immer vorgenommen, einmal in der ersten Hälfte und dann einmal in der zweiten Hälfte zu kommen.
College ist ein gutes Stichwort, glaube ich, ne? Erklär mir das System.
Also Felix tatsächlich ist, also er kennt sich im Eishockey mittlerweile richtig gut aus, das muss man ihm auch mal lassen. Und selbst ich muss zugeben, also ich habe viel ja auch, wie gesagt, wir haben Yannick Proske, aber auch viele andere gesagt, die sind aber mehr durch diese kanadischen Juniorenligen gegangen. Und vielleicht einleitend, es gibt halt zwei Wege, die du machen kannst. Die Nordamerikaner haben entweder die Chance, den kanadischen Weg zu wählen, das machen viele Kanadier. Die gehen durch die Juniorenligen, egal ob in der Western Hockey League oder Ontario Hockey League, wo immer das möglich ist. Und die US-Amerikaner haben die Chance, auch durch gestützt durch ein US-amerikanisches Eishockey-Programm, sich dann eher zu fokussieren auf die USHL und eben auf das College.
Diese USHL ist doch einfach nur in Anführungszeichen das amerikanische Pendant zu den kanadischen Juniorenligen.
Nee, ja. Es ist jünger ein bisschen, oder? Ist es genau das gleiche Alter? Das zieht sich nicht durch bis zum Abschlussalter, meine ich. Aber okay, das müssen wir vielleicht mal nachgucken.
Okay, aber irgendwo ein Alters, ein Level, was weiß ich, wobei dann wahrscheinlich...
Ich glaube, die USHL endet ein bisschen früher, damit das College anfängt, aber wenn du aus dem College rauskommst, bist du ein bisschen älter, als wenn du aus den Juniorenligen rauskommst.
So ist das auf jeden Fall.
Das ist so ein Jahr oder so, ist da Differenz dazwischen. Oh. Warum hast du dich ganz bewusst für College entschieden? Weil du eben aus der USHL rausgekommen bist und dann war das der einfachere oder der logischere Weg?
Für mich persönlich ja. Also ich meine, man wollte früher immer in diese Juniorenligen hier drüben kommen. Von wie genau? Ich kannte auch nur die kanadischen. Von dem amerikanischen kannte ich auch nicht so viel, von der USHL. Und ich glaube, durch Parker Toomey und Mark Michaelis, die beide denselben Weg aus Mannheim gegangen sind in die USHL, habe ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf diese Ligen bekommen. Was es dann mit College und das alles auf sich hatte, wusste ich auch noch nicht so viel, bis ich dann in der USHL gespielt habe. Und ich glaube, als ich die ersten zwei Jahre in der USHL gespielt habe, war für mich sicher, dass ich noch ein bisschen Entwicklung brauche, dass ich noch ein paar Jahre brauche, bevor ich Profi spielen kann. Und ich meine, ich glaube, das ist auch der größte Unterschied mit den zwei Wegen, die du eben angesprochen hast. Weil in der kanadischen Liga spielst du vielleicht zwei, drei Jahre Juniorenliga und danach musst du ready sein. Mhm. Und ich glaube, bestes Beispiel ist dafür der Dreiseitel. Der hat dort gespielt und der hat sich wahrscheinlich immer gedacht, ich werde NHL-Profi, gar kein Problem, und hat den Sprung dann direkt geschafft.
Ja gut, für den war das alles, wenn man sich, auch ein großer Witz am Ende des Tages, so die unteren Ligen und so,
ja,
ne? Alles kurz und klein geschossen. Ja. Aber das ist ja nicht die Regel, sondern das ist natürlich die absolute Ausnahme.
Genau.
Und also was man jetzt so selber für Erfahrungen hat, hört und so, gerade in dem Alter, also so als Teenie, Ende Teenie auf die 20 zugehend irgendwie so, ist es ja eher unüblich, dass
gut,
man
dass
dann
du diese Frage stellst,
dass ich man alter dann Mann. Dass man sagt, ja wir Jungen, weißt du,
ja.
Dass man dann aber auch eher unüblich, dass man dann sagt, okay, ich brauche noch was, sondern du willst ja eigentlich immer direkt höher, schneller, weiter.
Genau.
Also wie ist das? Also war das, kam das von dir aus oder gab es da auch jemanden, der dann gesagt hat, Junge, vielleicht machst du mal das besser?
Ja, es gab viele Stimmen, die gesagt haben, das ist das Beste. Aber ich glaube, für mich persönlich habe ich irgendwann rausgefunden. Da muss ich auch wirklich auch wieder sagen, Parker Toomey, Mark Michaelis, die haben denselben Weg gegangen und ich glaube, wir haben da auch drüber geredet und haben gesagt, dass der Sprung vom Juniorenbereich in den Profibereich können wir einfach jetzt noch nicht machen. Und ich glaube, da war für mich persönlich auch klar, ich war körperlich noch nicht bereit, gegen Erwachsene zu spielen. Und dann ist irgendwann der Entschluss gekommen, dass ich nochmal... Die 4 Jahre an sich waren nicht geplant. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht 2 Jahre College spiele und dann weitergehe. Aber im Endeffekt, ja, diese 4 Jahre, die waren wahrscheinlich das Beste, was ich hätte machen können, um persönlich da jetzt zu sein und jetzt im Profibereich quasi schon da zu sein und mich jetzt nicht noch 1, 2, 3 Jahre anzupassen als junger Spieler. Und ich glaube, das war ja ausschlaggebend für mich. Ich brauchte die Entwicklung. Und dann das Studium natürlich dazu.
Was hast du studiert?
Sportmanagement. Abgeschlossenen Bachelor und das hat dann jetzt im Endeffekt auch gut getan und immer noch einen Abschluss, den ich jetzt wieder in der Tasche habe.
das wird definitiv mal helfen.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man selber als Sportler da durchgegangen ist, dann auch noch die Erfahrung mitbringen kann. Viele machen das ja dann nur theoretisch, in Anführungszeichen.
Mhm.
Und da hilft das schon mal. Versuch mir einmal zu erklären, bitte, weil ich es wirklich nicht weiß. College heißt für mich ja oft dann Stipendium, weil es Geld kostet.
Ja.
Ist das so, dass wenn man ein Topspieler war in der USHL, dass man dann die Chance, wie kriegt man dann dieses Stipendium? Weil das wird auch viel Geld oder wäre auch viel Geld für deine Eltern gewesen, wenn sie es hätten bezahlen müssen. Richtig viel Kohle.
Nicht machbar.
Ja.
Sagen wir so, das war auch der einzigste Grund, wie ich College spiele, mit einem 100%igen Stipendium.
Ja.
Ansonsten kannst du das, also das ist
Wie funktioniert Wahnsinn. Das, dass man es dann tatsächlich kriegt und ja, du auch, das kommt nochmal dazu, du hast Frozen Four gespielt.
Ja.
Also du warst auch nicht nur irgendeiner, sondern du warst einer der Topspieler im College bei deiner Mannschaft über die Jahre. Wenn du darauf schaust, wie war aber dieser erste Schritt möglich? Ist das ein Automatismus oder wie kommt das dazu?
Es ist
was
schon
kostet der Spaß?
Bitte?
Was kostet der Spaß? Ja,
lass uns gleich über Geld, über den Weg sprechen.
Am Anfang, also USHL ist eigentlich das Blickfeld für Colleges. Also daraus ziehen sie ihre meisten Spieler.
Die haben auch ihre
Spieler.
Scouts da und
gucken. Genau,
ja.
Die haben auch ihre Scouts. Und für mich war es auch wieder einfacher, weil Parker Tomi und Marc Michaelis, die waren im gleichen College wie ich. Und die haben halt direkt, also die Trainer haben gehört, da kommt noch ein Deutscher in die USHL. Und die haben dann halt direkt dem Trainer weitergegeben, hey, guckt euch den an. So, der könnte was sein für euch. Und dann direkt, eigentlich, bevor ich nach Des Moines gegangen bin, war ich schon im College und habe mir das angeschaut.
Okay.
Mit den zwei. Und dann habe ich in Des Moines gespielt, ein Jahr. Und gegen Ende des Jahres haben die mir dann quasi das 100%ige Stipendium angeboten, hätten sich gefreut. Aber die wollten, dass ich noch ein Jahr in der USHL spiele. Weil ich meine, das ist auch College unterschiedlich, dass die Freshmen, die Neuzugänge, sind ja normalerweise 17, 18 in Colleges. Und in dem College war das halt üblich, dass die ältere Spieler wollen. Mhm. Dann war ich quasi ein Freshman als 21-Jähriger.
Okay.
Ja. Und ja, nee, aber die waren dann auch bei vielen Spielen wie gescoutet halt und haben mir dann quasi das Stipendium angeboten.
Das hieß eigene Bude, eigenes Leben. So richtig mit Campus-Erfahrung? Gehörte das ein Stück weit dazu?
Oder war
dafür der Sport dann auch zu dominant in dem Leben?
Nee, das hat in den Dorms quasi angefangen, am Campus, das erste Jahr. Das war ein Trainer, hat gesagt, das ist Pflicht für uns, die neu kommen, dass wir am Campus erst das erste Jahr leben.
Mhm.
Und da habe ich dann mit insgesamt 4 Roommates Zimmer gehabt. Also es war ein Zimmer mit noch einer Person, dann ein kleiner Flur und dann nochmal 2.
Mhm.
Und da haben wir da zu viert quasi das erste Jahr dort verbracht und dann die letztlichen 3 Jahre waren dann in einem Haus. Also da gab es so ein, es nennt sich College Town. Da waren ungefähr 120 Häuser. Ist wie so eine kleine Siedlung gewesen, so Haus an Haus an Haus an Haus, wo nur Studenten gewohnt haben. Und da sind wir dann auch untergekommen.
Wie schwierig ist es denn da? Also wenn man jetzt die cineastische Betrachtung der amerikanischen College-Szene sich anguckt, wie schwierig ist es denn da, sich auf Eishockey zu fokussieren?
Es war teilweise schon sehr, sehr schwierig. Also vor allem das College gilt auch als eine Partyschule. So, und da kann man sich vorstellen. Also ich muss nicht untertreiben, aber diese Filme, die man immer gesehen hat über Colleges und alles, das ist 1:1. Also
es ist schon Party.
Es ist krass. Es ist krass, was da abging manchmal, teilweise. Also es ist klar, unser Trainer hat da ein bisschen für Disziplin gesorgt und hat damit.
Ja, aber das kannst du ja nicht ausschließen. Also kannst du mir ja nicht erzählen, dass du da nicht
auf irgendwie keinen Fall. Also er hat großen Wert darauf gelegt, dass wir halt auch zusammen Party machen und alles Mögliche. Und ich muss sagen, ich glaube, das Teamgefüge als Team, Zusammenhalt war noch nie so krass, wie ich es dort erlebt habe. Weil dort wirklich alle zusammen, alle im gleichen Alter als Team immer überall unterwegs waren. Da war nie jemand, der nicht gekommen ist oder hier nicht wollte, da nicht wollte. Da waren wirklich 25 Mann immer auf einem Fleck.
Ich will die Frage nochmal aufgreifen, die Felix gerade hatte, wenn du es uns verraten magst.
Ja.
Wenn Mama und Papa das hätten bezahlen müssen, was hätte es gekostet?
Ich glaube, das waren so um die 20.000 pro Semester. Und es gibt 8 Semester für ein 4-jähriges Ding. Das heißt so um die 100, 200, ich weiß nicht, meine Mathe ist gerade schlecht, aber in Umkehr 100 bis 200.000. an der Schule. Und dann gibt es natürlich noch krassere. Aber
wenn du so in Stanford oder Harvard studierst, genau, ist das nochmal ein bisschen wahnsinniger.
Unmöglich, aber ja.
Aber die Wertigkeit des Abschlusses, also des akademischen Abschlusses, wie hoch einzuschätzen auch im Hinblick, weil das ist ja nur auch nicht selbstverständlich, ne? Dass man das macht. Das, ja. Die sprachlichen Möglichkeiten, die du dir damit natürlich erarbeitet hast, einerseits, das hilft. Es sind viele Eishockeyspieler, weil sie halt nur Englisch sprechen. Einer gut, aber trotzdem hilft. Aber auch der Abschluss, ich meine, du kannst das an der FH hier in Deutschland machen, zahlst du auch dafür, aber ich glaube, das ist dann nochmal ein Unterschied, ne, wenn man im College war und da das gemacht hat.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ein Bachelor, glaube ich, argumentiert keiner mit, ob das jetzt wirklich wichtig war oder nicht oder nötig war. Aber
wollte ich gerade sagen, er und ich haben den gleichen Abschluss und er ist Eishockey-Profi.
Nee, das ist so. Und sportlich? Kannst du das Niveau vergleichen mit irgendwas, damit wir so ein bisschen Ahnung haben? Weil ich habe ehrlicherweise, ich habe auch noch nie ein College-Spiel
gesehen. Oder was wird da für Eishockey gespielt? Vielleicht ist das...
Es ist ähnlich USHL, sage ich mal. Also ich würde auch sagen, ähnlich zu DEL heutzutage. Es ging viel drum, ja, ich würde mal sagen, ein Vorcheck war, glaube ich, so das Nötigste, was man machen musste. Sehr aggressiv, Scheiben tief spielen, hinterher, Check zu Ende fahren. Also ein härteres Spiel, sage ich mal. Vergleichsweise, ich hätte es auch gern mal verglichen gegen eine DEL-Mannschaft, wie wir da abgeschnitten hätten. Aber ich denke mal, gegen so das untere Drittel der DEL hätten wir gut mitspielen können.
Von Struktur, Organisation mit Sicherheit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich das anguckt, wir haben in den Frozen Four, wo ich dann gespielt habe, haben wir gegen Leute gespielt, die jetzt dann ja in der NHL spielen. Also auf dem College gehen sehr, sehr viele, ein hoher Prozentsatz schafft es dort in Profiligen, also in AHL, NHL. Viele davon auch in Profiligen in Europa, aber ein Großteil spielt halt dann in den NHL-Ligen. Und daran sieht man die Qualität, die im College-Eishockey, was da rumläuft.
Wie oft hast du trainiert am Tag? Ganz normal zweimal?
Ganz normal. Einmal, da musste man, wir hatten immer um 2 Uhr Training. Es war immer ein bisschen schwierig mit Unterrichtsstunden vor dem Training, dann nach dem Training. Deswegen war das relativ in der Mitte. Workouts haben wir immer morgens um 7 gemacht. 7 dann meistens eine Unterrichtsstunde oder anderthalb Stunden Unterricht und dann Eistraining.
Also arbeiten muss da.
Das ist, glaube ich.
Ja, also es war schon auch echt hart an Tagen oder in bestimmten Wochen, weil unser Trainer hat auch sehr, sehr viel verlangt von uns. Es war auch ein sehr, sehr hartes, sehr harte 4 Jahre.
Wobei ihr da nicht so viele Spiele gehabt habt, ne?
Nee.
Weil ich glaube, es sind 30, 35 Spiele, die du hast im Jahr, bevor es dann in die Turniere geht, bis zur Meisterschaft. Ist das so ungefähr richtig?
Ich glaube, insgesamt sind es 41 Spiele. Wenn du bis zum allerletzten.
Wenn du sagst, du willst noch eine Entwicklung haben, macht es ja Sinn, nicht so viel zu spielen, sondern
einfach. Was aber zum Beispiel in der kanadischen Juniorenliga anders ist. Die spielen häufiger.
Die spielen nur, ja.
Ja, die spielen wirklich sehr, sehr häufig. Und da, das war für mich immer so diese große Frage, dass diese Distanz zwischen der Anzahl der Spiele, weil natürlich ist es so, dass du im Spiel eine Menge lernst, was dir im Training nie geben kann. Und du hast halt sehr viele Wochen dazwischen, wo du eben keine Spiele hast im Jahr.
Ja. Nee, aber ich glaube, da hat unser Trainer sicher gemacht, dass wir unter der Woche das Trainings die Intensität von Spielen hatten. Es war teilweise gefühlt härter als Spiele, die Trainings, die er gemacht hat. Und ich glaube, ja, die Spielmenge kam schon, also das 30, 40 Spiele sind eigentlich nicht viel, überhaupt nicht viel. Und ich glaube, da war auch der Hauptpunkt auch auf Entwicklung, dass wir das gescheite Krafttraining machen und dass wir halt die Trainings souverän machen im Vordergrund.
Mich würde noch interessieren, ein Topspieler am College zu sein. Welche Attribute muss man mitbringen eigentlich dafür? Also was macht den Unterschied aus? Die gleiche Qualitätsfrage, die sich hier stellt, ob du ein Topspieler bist oder nicht? Oder gibt es da noch ein anderes Element, was von Relevanz ist?
Nee, ich würde sagen, ähnlich wie hier oder ähnlich wie überall. Wenn du ein guter Spieler bist, wenn du die Bude triffst, wenn du ein paar gute Aktionen machst, ich glaube, im College wird man nochmal ein bisschen mehr gepusht. Ich meine, man kommt da raus und man spielt vor Studenten, mit denen du vielleicht am nächsten Tag dann Unterricht zusammen hast. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderes Gefühl. Ich glaube, man baut auch diesen, Swagger, mhm, eines College-Spielers aus, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt heute ein Overtime-Tor mache, laufe ich morgen durch die Schule rum und bin der Größte, so ungefähr. Ich glaube, der Faktor war auch nochmal, ein cooler Faktor.
Hockey Nummer 1 in der Schule, dann ja, an dem College auch, ja, also alle geguckt.
Ja, alle auf uns, alle Augen waren auf uns gerichtet.
Das stelle ich mir richtig, richtig krass vor, muss ich sagen.
Ja, also, und wir waren auch noch eine Mannschaft, die sehr, sehr wenig, wir haben pro Jahr, glaube ich, 4-5 Spiele verloren. Das heißt, wir waren richtig, richtig gut.
Warst du mal in der Situation, so ein Overtime-Win zu Hause erzielt zu haben, ja, am nächsten Tag?
Tatsächlich, das war leider Covid, aber da haben wir um einen Pokal gespielt und da habe ich das Overtime-Tor gemacht. Leider Covid, aber nee, aber üblich war, wir haben freitags, samstags gespielt und nach dem Samstagsspiel, wenn wir zu Hause gewinnen, dass wir dann halt geschlossen in die nächste Bar gehen, quasi, die da als Studenten, die Underground hieß es, und da waren wir dann alle zusammen und wenn wir da dann reingelaufen sind, also es war wild.
Ging alles.
Ging alles. Wir kamen unten an und die Bartender hatten quasi schon Shots für uns alle. Also in einer Linie standen da 20 Shots. Und alle möglichen Fans, die da waren, haben uns dann begrüßt, gefeiert. Und das war wild, was da abging manchmal.
Bist du liiert?
Ja, also ich habe eine Freundin, ja.
Stammt die aus dieser Zeit oder stammt sie
da? Ja, also ich hatte eine Freundin aus Deutschland für die ersten 2 Jahre am College und dann war ich ein Jahr Single und jetzt habe ich die neue Freundin im College dort kennengelernt.
Deutsche oder Amerikanerin?
Amerikanerin.
Und die lebt jetzt mit dir hier?
Ja, also die lebt noch drüben, aber ja, die kommt wahrscheinlich dieses Jahr mit hierher.
Boah, ist aber auch kein leichtes Leben jetzt, nee, für euch, ne?
Nee.
Boah, nach all der Zeit.
Ja.
Wir kommen gleich natürlich nochmal auf diesen, auf die weitere sportliche Entwicklung, aber mich wird noch. Also ich reise unglaublich gerne nach Nordamerika. Das muss ich zugeben. Die meisten großartigen Urlaube, die ich mit meiner Frau oder auch mit guten Freunden verbracht habe, stammen von drüben. Mhm. Und der Punkt ist immer, du fragst dich ja dann immer, kannst du da leben? Also es gäbe Orte in Kanada, wo ich ziemlich gut leben kann, ob ich in den USA jetzt hätte leben können oder jetzt leben wollen, das lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn man diesen Lebenswandel dann 6 Jahre im Prinzip miterlebt, jetzt nur mal von USHL bis Ende College. Du hattest ja noch das Glück, dass du dann noch ein Jahr in Hershey-Anger hängen konntest. Mhm. Und kommst dann wieder nach Deutschland. Wie viel Kulturschock ist das eigentlich? Und wie viel, also fehlt dir was mit all dem? Also weil man sieht schon das, was die den Podcast hören, nicht. Aber deine Augen blitzen schon an der einen oder anderen Stelle, wenn du gerade nochmal die Bilder so vor Augen hast.
Ja, nee, also
werden meine Augen auch blitzen, wenn ich an die Nummern zurückdenken würde.
Ja. Nee, kulturell ist es, ich lieb's da drüben. Die Leute sind offen, die heißen einen sehr willkommen, egal wo man hingeht. Da hat jeder irgendwie, wenn du in einen Einkaufsladen gehst oder so, hat jeder kurz Smalltalk mit dir. Also sie sind sehr, sehr offene Menschen dort. Das vermisse ich auch am meisten. Und ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, jetzt auch durch die Zeit in Minnesota, meine Freundin kommt auch von dort, kann ich mir vorstellen, nach der Karriere auch dort hinzuziehen und in Minnesota zu leben. Aber ich glaube, ich habe immer so das Beste von beiden Welten gekriegt. Wo ich drüben war, sehr lange, habe ich immer die Sommer in Deutschland verbracht. Was mir dann auch immer in Deutschland gefehlt hat, hatte ich dann da über den Sommer und jetzt quasi andersrum. Jetzt bin ich über den Sommer in Amerika und bin halt hier über die Saison. Also ich krieg so ein bisschen
Das Beste
von beiden Seiten, Welt. Ja.
Naja, das kann ich mir schon vorstellen. Und sind die Menschen, also Amerikaner, wenn du sie triffst, sind oftmals oberflächlicher Natur.
Ja.
Wenn du gute Leute hast, ändert sich das relativ schnell. Wie ist es da oben, wenn man tatsächlich, weil ich da auch keine Erfahrung habe, wenn, war ich meistens an den Küsten, rechts oder links. Mhm. Sind die Menschen da nochmal anders?
Ich glaube, in Minnesota waren sie nochmal offener und mehr mit Substanz. Also okay, das Oberflächliche stimmt auf jeden Fall. Das hast du überall. Ich glaube, das ist auch. Aber ich meine, mit vielen Menschen musst du ja nicht mehr als Smalltalk reden. Ja. So, dafür ist es ja okay, was die dann hinterm Rücken denken oder was sie sich dann sagen, ist ja dann auch Wurst eigentlich. Aber dieses Oberflächliche war, wo ich in Hershey war, war ein bisschen unterschiedlich, weil das war auch ja im Osten, an New York, an Boston da dran. Ich glaube, da sind die Menschen nochmal ein bisschen anders da, aber speziell in Minnesota, die sind sehr, die lieben auch das Eishockey. Ich glaube, das ist ein Eishockey-Staat auch in Minnesota. Und ja, da waren die Leute eigentlich top in Ordnung. Also jedem, den ich da auch jetzt immer noch kenne, mit den Leuten, denen ich Kontakt habe, die sind alles sehr.
Ja, wenn man den Schritt einmal macht über dieses Oberflächliche hinaus, dann genau, gewinnt man sie auch. Naja, das ist so. Ich würde gerne nochmal über Frozen 4 sprechen.
Ja.
Alter, geile.
Das war.
Also da gibt es was. Also in deiner Karriere das Highlight bislang?
Ja, ich würde sagen. Ich meine, wir waren zweimal bei den Frozen Four, die beiden, und jetzt letztes Jahr das Winter Game mit den Löwen Frankfurt. Hm. Ich glaube, das ist so auf einer Linie. Aber die Frozen Four, das war schon in dem Alter vor allem, wo wir das auch noch nicht so kannten, das war Wahnsinn. Vor allem in dem Format im Eishockey, im College, weil dort ist es ja das Format auch ein bisschen unterschiedlich, ist sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Ja. Und dass wir das zweimal geschafft haben als relativ kleines College und ein College, wo jetzt nicht wirklich jemand gedacht hätte, dass wir es ins Finale schaffen könnten, war überragend.
Auch so die Atmosphäre drumherum, ne? Ich glaube, das ist das Magische eigentlich daran. Ja. Also der Sport, das eine, das kann man schon mal erleben, aber diese Euphorie, die Menschen drumherum, wie sie dann durchdrehen, tatsächlich ist das Großartige, ne?
Vor allem, wir waren ja in einem Alter, wo es jetzt noch wirklich niemand so mit Media so viel zu tun hatte, und dann sind wir halt da hingeflogen. Das erste Jahr war in Pittsburgh, da haben wir auch in der NHL Arena gespielt. Und was da an Media, und wir wurden mit dem Bus abgeholt mit Polizeieskorte und alle Augen auf uns, das war was Krasses.
Ja, so wird's hier auch laufen. Hat dir noch keiner gesagt, ne?
Wenn du Glück hast, fährt mal ein Traktor vor dir weg.
Jetzt bist du aber arg.
Nein. Wir haben das
im Klischee. Nein,
wir haben das letztes Jahr, als die Roosters, also in der Saison 23/24, als die Roosters am Ende den Klassenerhalt geschafft haben.
Ja, das war wild.
Du hast die Bilder gesehen wahrscheinlich. Da hat sogar die Polizei hier das Licht angemacht, als der Bus hier runterfahrt. Das war schon großartig. Ja. Das muss man dazu
sagen. Ich habe noch eine Frage zu der College-Geschichte, und zwar, weil du sagtest ja jetzt auch gerade, viele schlagen dann den Weg in die Profiligen ein. Nimmst du das wahr, dass zumindest auch in Deutschland vermehrt auch viele deinen Weg gehen, also wirklich vom College kommen? Weil ansonsten guckt man ja auch immer noch, ja, wie viel AHL oder so hat der gespielt, was weiß ich, oder was hat er dafür gescored? Aber in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass Jungs, die auch teilweise direkt vom College kommen, oder aber dass das eine größere Rolle spielt in der jüngeren Vergangenheit.
Ja, ich meine, ich sehe auch keinen Grund, warum Leute nicht direkt aus dem College in den Profibereich kommen. Also gerade wenn du die 4 Jahre durchmachst, ich glaube, da ist jeder dann in einem Alter und bereit, sage ich mal, Profi zu spielen, weil genau das sind die Qualitäten des 4-jährigen Colleges, dass wir da unseren Körper fit machen, dass wir eine Profiliga spielen können und auch ja vom Spielerischen her. Ich glaube, dass nach den 4 Jahren, und man kann auf jeden Fall die Liga ernst nehmen, und
Was war so der größte Brocken, der dir mal als Gegenspieler über den Weg gelaufen ist, oder wo du gesagt hast, okay, der könnte es wirklich nach ganz, ganz oben schaffen?
Im College?
Ja. Außer Colin natürlich im Training. Ja.
Nee, ich glaube, wir haben gegen Michigan gespielt. Da war Owen Power als Verteidiger.
Auch ein geiler Name, ne?
Ja, nee, der war ein großer Name, wo ich sage, der war krass gegen zu spielen. Dann vereinzelt, ja, ich habe auch ein paar Mitspieler, die jetzt auch in der NHL spielen, aber der größte Name, würde ich jetzt sagen, Owen Power wahrscheinlich, ja.
Und dann denkst du, du hast alles erreicht. Du bist nicht gedraftet, ne?
Nee.
Also in der NHL nicht gedraftet.
Nee.
Und dann beginnt die harte Realität der AHL. Und ich sage das mit vollkommenem Respekt, bitte versteh mich da nicht miss. Mhm. Aber mit den Statistiken, die du gehabt hast am College, ja, warum hast du es nicht geschafft, dich in der AHL durchzusetzen?
Ja, das war weniger mein Problem wie ein Business-Problem, sagen wir es so.
Das typische Business-Problem.
Ja, also ich bin ja direkt aus dem College gekommen,
ja,
hab dann direkt auch Spiele gemacht, bin dann leider verletzt gewesen, hatte eine Gehirnerschütterung direkt nach 4 Spielen. Und dann, ja, im neuen Jahr hat alles neu angefangen. So, da war auch der Hype von mir theoretisch weg, sondern das wurde halt dann neu aufgespult. Jetzt bist du Teil der Hershey. Und ja, die Vorbereitungsspiele liefen alle top und dann hat die Saison angefangen und dann hieß es, ja, du spielst jetzt nicht mehr. Und das war nicht wegen meinen Leistungen. Ich hatte auch oft Gespräche mit meinem Trainer und er hat mir gesagt, hey Julian, wenn es nach mir ginge, würdest du spielen, aber von oben wird gesagt, der und der muss spielen, da sind mir die Hände gebunden.
Jetzt muss man vielleicht einmal erklärend sagen, wer, also Hershey ist jetzt vielleicht nicht der bekannteste Begriff,
ja,
aber einfach eine bombastisch wichtige... Wegen des Teddybär-Toss. Okay, danke, da hast du die Prioritäten eindeutig gesetzt. Aber muss, aber muss einfach sagen, das ist nicht irgendeine Station, nee, sondern das ist ein regelmäßiger Meisterschaftsmitfavorit.
Ja.
Die haben einen Top-Club mit Washington, die im Prinzip Partner sind. Sie haben einen eigenen Owner. Das bedeutet meistens, dass da Geld drin ist. Das heißt, der hat Geld für Profis sowieso schon. Also der muss nicht komplett sich auf den NHL-Club verlassen, dass er da Talente kriegt, die dann unten spielen. Und damit hast du dann immer eine unglaubliche Fülle von Spielern, Spielermaterial, ich sag das mal so böse, was da zu Hause ist.
Ja.
Und glaube, das kommt halt alles mit immer ein bisschen
also
dazu.
Ich glaube, also ist ja im Sommer die Diskussion über Spielermaterial auch in der Sportberichterstattung, aber an der Stelle ist es halt, glaube ich, wirklich Spielermaterial, weil da
das
bist
war
du,
krass,
ne, Dennis Schröder hat ja auch von Modern Slavery gesprochen, also da wirst du halt wirklich wie so ein Baustein einfach von links nach rechts geschoben und das ist denen doch scheißegal, was jetzt mit dem Napravnik wird. Ne?
Scheißegal.
Ja. Ja, hast du Lobby, hast du Glück, hast du keine Lobby, hast du Pech.
Richtig.
Das ist einfach so. Ja. Da kommt vieles zusammen. Warst du nach dem Jahr dann desillusioniert eigentlich, was Nordamerika anbelangt? Weil du hättest ja auch nochmal bei einem anderen Club versuchen können.
Ja.
Wäre schwer gewesen mit 18 Spielen sicherlich sich anzubieten, ohne jeden Zweifel. Aber du hast dann trotzdem die Entscheidung getroffen, wieder nach Deutschland zu gehen. Was war so in den Gedanken von, gucke ich nochmal, was drüben geht? Also East Coast wäre sicherlich kein Thema gewesen, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, nicht mit deinem Talent und nicht mit den Rahmenbedingungen. Ja. Und was hat dann Deutschland, also Frankfurt, wieder ausgemacht?
Ja, also ich muss sagen, wir haben auf jeden Fall versucht, noch einen anderen Club zu finden dort drüben, aber wie du eben gesagt hast, mit 18 Spielen war das unter der Saison auch schwierig, da einen Platz zu finden. Aber der Hauptgrund, sage ich mal, warum ich dann wieder hierher gekommen bin, war die Eiszeit. Ich meine, ich habe da ein Jahr in Hershey gespielt, wo ich 18 Spiele gemacht habe. Und das ist eine lange, lange Zeit, eine lange, lange Saison, die man da aushalten muss sozusagen, die ich da durchgemacht habe. Und
du kannst nicht nur immer Schokolade essen.
Nee.
Geht nicht. Hershey, kennst du ja.
Ja, natürlich.
Ja, da ist auch leider nichts los in der Stadt.
Das stimmt. Ich bin tatsächlich mal da gewesen. Da ist wirklich nicht viel los.
Da ist der Freizeitpark, der ganz cool ist, aber ansonsten ist da leider nichts. Und dann hieß es halt gegen Ende des ersten Jahres, dass es besser werden wird mit mir, dass ich auch eine größere Rolle spiele und bla bla bla. Und dann bin ich im nächsten Jahr auch hingekommen, habe ich die Vorbereitungsspiele gemacht, war ich für ein Vorbereitungsspiel auch Assistant Captain. Mhm. Und dann hat die Saison angefangen und da habe ich kein Spiel gespielt. Und dann habe ich nach 3-4 Wochen gesagt, okay, das brauche ich jetzt auch nicht mehr machen. Dann hatten sie noch überlegt oder haben mich gefragt, ob ich denn in die East Coast gehen will und da spielen will. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, nein. Weil bevor ich in die East Coast gehe, sage ich, spiele ich in Deutschland, habe eine große Rolle, die Liga ist besser, alles ist besser als in der East Coast zu spielen, meiner Sicht nach. Und dann habe ich dann auch irgendwann den Entschluss gefunden, das in Hershey dann aufzulösen und dann
gab viele Angebote. Alle haben geguckt, dass da einer auf dem Markt ist, ganz plötzlich, ich weiß noch, Mannheim hatte Interesse, viele andere und trotzdem Frankfurt.
Ja, ich glaube, da hatte Franz mir auch so das komplett Angebot. Das hat einfach Sinn gemacht. Ich bin hingekommen. Er hat mich angerufen, hat gesagt, dass ich direkt eine große Rolle spielen werde, dass ich viel Eiszeit krieg. Ich war nah an zu Hause. Es war alles für mich ein No-Brainer, da nach Frankfurt zu gehen.
Das lief ja auch ganz ansprechend.
Ja.
Und jetzt haben, also ich habe den ein oder anderen Post Social Media technisch gelesen, die gesagt haben, jetzt dreht er vollkommen am Rad. Warum tut er sich diese Scheiße an?
Ach so, hier.
Ja.
Ach so.
Ich darf das ja sagen, er nicht.
Unter welchem Social, wollte ich sagen, unter welchem Social Media Post stand das denn? Bei uns ja ganz bestimmt
Nein, die Leute waren happy. Wir waren ziemlich happy. Aber ich hab das mehr so aus dem Frankfurter Raum zur Kenntnis genommen.
Ja, nee, ich meine, wie gesagt, auch der Franz ist hier wieder tätig. Ich freue mich wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie auch in Frankfurt hat er mir hier ein Paket angeboten, dass ich eine große Rolle spiele, dass ich Führungsqualitäten habe, dass ich hier ja insgesamt eine größere Rolle übernehmen kann wieder. Und das war für mich das Wichtigste, dass ich nicht irgendwo hingehe und dann einfach nur good to have irgendwo spiele, sondern dass ich in einem Verein auch einen Unterschied machen kann und muss. Und ja, dafür habe ich mich dann hier entschieden.
Bist du ein Spielertyp, der geordnete Verhältnisse braucht, wo man auf ihn vertraut? Ist das wichtig für dich ganz persönlich, um eine Grundleistung zu bringen? Weil das Upsteppen, das passiert ja immer. Hast eine gute Saison, hast gute Leute um dich rum. Das ist keine Basis mehr, sondern das passiert halt, wenn man Glück hat.
Ja.
Aber bist du so ein Typ, der das schon braucht und auch Vertrauen braucht von den Menschen, die dich umgeben?
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das Vertrauen ist das Größte in dem Thema, dass ich hierher geholt werde mit einer gewissen Erwartung, die ich natürlich auch erfüllen muss. Das ist mir natürlich ganz klar, aber ich glaube, das ist was anderes, wie wenn du in einen Club geholt wirst und dir gesagt wird, hey, es wird Großes von dir erwartet. Ich glaube, für mich persönlich gibt es eigentlich kein geileres Gefühl als diese Wertschätzung und dieses Vertrauen, das in mich da gelegt wird.
Schaut man sich deine letzte Saison an, war das punktetechnisch bemerkenswert? Ich habe aber auch noch ein bisschen weiter geguckt in der Reihe. Da waren am Ende im Stand da minus 16.
Ja,
was ist denn da los gewesen?
Ein faules Schwein ist er.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, punkttechnisch war das in Ordnung.
Ja.
Ich denke, dass da auf jeden Fall auch noch was nach oben
geht. Wenn du das nächstes Jahr wiederholen könntest, wäre das sehr anständig. Dann würden wir jetzt nicht so richtig was zum Morgen
haben. Ja. Nee, aber ich denke, das wird hoffentlich noch weiter nach oben gehen. Damit auch die Plus-Minus-Statistik. Was soll man dazu sagen? Minus 16, das ist natürlich.
Also das ist, wenn man bei dir über Delta reden kann, ist das noch eine Sache? Defensivbewegung?
Auf jeden Fall, ja. Bei minus 16, das ist einfach viel zu viele Tore, wo man auf dem Eis war. Sicherlich ein Bereich, wo ich dran arbeiten muss, auch an der Defensive, die du eben besprochen hast. Aber allen im allen, wenn ich glaube, die Plus-Minus noch ein bisschen besser wird, ich glaube, dann ist das alles solide.
Du bist 27, weißt du. Du hast also auch da noch ein bisschen, und so wie ich Franz auch verstanden habe, so rund um deine Verpflichtung, sieht er da eine Menge Potenzial, was wachsen kann. Sei herzlich eingeladen, es hier wachsen zu lassen. Das richtig, kann man sagen. Ja. So, jetzt reden wir noch zwei Sätze über den Sommer. Minnesota, hast du schon gesagt.
Minnesota.
Wann geht's wieder rüber?
Jetzt bald, wahrscheinlich in 1-2 Wochen, geht's dann rüber, bisschen dort die Zeit verbringen. Dann wahrscheinlich für eine Woche nach Arizona. Da wohnen meiner Freundin ihre Großeltern. Die wohnen da an einem Golfresort direkt dran.
Ach, schrecklich.
Und, ja. Und da werden wir wahrscheinlich eine Woche verbringen, ein bisschen Golf spielen, die Sonne genießen. Und dann größtenteils in Minnesota. Ich komme noch einmal nach Deutschland. Mit der Familie fliegen wir nach Mallorca. Da haben wir so eine Finca gemietet mit meinem Bruder, seiner Frau zusammen, meinem kleinen Neffen, der jetzt seit 4 Monaten da ist.
Schön.
Und und dann geht's wahrscheinlich wieder rüber.
Tja, und dann irgendwann zurück an den Seiler See und
richtig.
Wahrscheinlich mit der Freundin.
Wahrscheinlich, ja.
Also der erste Eindruck einer jungen Dame aus Minnesota wird der Seiler See sein. Fang schon mal an zu putzen, Felix.
Gott sei Dank fällt das nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Aber da sind wir gut aufgestellt. Da
mache
ich mir keine Sorgen.
Ich glaube, die richtige Größe ist es auf jeden Fall. Das muss man. Wo lebt sie, wenn ich fragen darf? In Minnesota? Großstadt oder kleiner Ort?
kleinerer Ort nahe Minneapolis.
Okay.
Eden Prairie heißt der kleine Ort.
Da bin ich dann überfordert, ja. Natürlich. Aber
Minneapolis, St. Paul.
Du, ich bin ja froh, dass ich ihren Gouverneur kenne jetzt mittlerweile, ja. Wenigstens. Denn das war mit Tim Walz ja der mit Kamala Harris um die Präsidentschaft gefightet hat. Und seitdem habe ich wenigstens drei, vier Infos, okay, über Minnesota und Hockeystart, ne? Das darf man natürlich, ja, auch nicht vergessen. Durch und durch.
Der ist ja jetzt aber noch Gouverneur oder was?
Der ist zurückgegangen in den Job und ärgert jetzt den anderen im Weißen Haus. Ja. Also versucht er jedenfalls ab und zu mal. Das ist auch spannend. Ja, dann wünschen wir dir einen schönen Sommer. Vielen Dank für die Zeit. Und versprochen, einmal in der Saison muss noch kommen in diesem Podcast. Mhm. Und dann bringst du Colin mit.
Okay.
Ja, das und dann dürft ihr mir geile Geschichten aus der Zeit von der Moin Iowa erzählen.
Ich will ehrlicherweise gerne mal noch jemanden haben, der mir noch ein bisschen mehr von der Zeit mit den aufgereihten 25 Shots erzählt.
Das könnten wir ja dann auch nochmal vertiefen.
Und wenn ihr einmal ins Plaudern kommt, dann kommen da bestimmt Geschichten auf den Tisch, die wir gar
Das war meine Hoffnung. Das war meine Hoffnung.
Ja. Da mache ich mir auch wenig Sorgen.
Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber das passt schon. Julian.
Weißt du, wir haben, glaube ich, 45 Hörer in diesem Podcast. Das ist das Geile, okay, an der Geschichte. Ja, die kennen wir auch alle mit Namen. Insofern.
Das ist der glaubt das so jetzt. Es sind ein paar mehr, sind es schon.
Ja, vielleicht 50. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn für diese Woche, liebe Nation. Wir danken fürs Zuhören und hoffen, dass ihr eine gute Zeit habt. Wir sollten kurz sagen, sind wir Ende des Monats März jetzt, ne? Am 27. heute, ne?
Mhm.
Es wird eine andere Regelung geben ab jetzt wieder, denn wir starten ab jetzt wieder in einen zweiwöchentlichen Turnus. Jede Woche nach Pravnik irgendwo aus Minnesota zu holen, wird zu teuer für die Iserlohn Roosters. Deshalb alle zwei Wochen und kurz gesagt, merkt euch schon mal den 21. Mai. Es wird die 100. Ausgabe unseres Podcasts sein und wir werden aller Voraussicht nach einen gemeinsamen Abend verbringen im alten Casino des Sauerlandparks.
Jetzt ist es raus.
Jetzt
müssen wir liefern.
Jetzt müssen wir liefern. Ich wollte uns mal unter Druck setzen. Jo. Nicht, dass wir es wieder irgendwie versaubeuteln. Aber es sieht danach aus. Der Fritz Meier hat sich den Termin schon mal reingeschrieben. Vielleicht bringt er einen Trainer mit. Man weiß es nicht. Könnte ja alles mal passieren. Und wir haben erfahren, dass wir auf der Torhüterposition keine Planung mehr machen müssen. Auch das ist halt doch etwas Interessantes. Jetzt noch der Sponsor.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Felix ist eingeschlafen.
Ja, der ist...
Die Klampfe macht ihn müde.
Genau, das macht müde und zu viel Klampfe ist nicht gut um die Zeit bei dem Wetter.
Sag tschüss, Felix.
Tschüss, Felix.
Sag tschüss, Mirko. Tschüss, Mirko. Bis nächste Woche. Nicht in zwei Wochen, aber vielleicht auch mal wieder am Donnerstag. Bis dann. Tschüss.